SWR 2 Leben.
Warten ist nicht gerade meine Stärke, muss ich gestehen. Ich warte ungern, ganz ungern. Werde ich ungeduldig und ja, kann das nicht gut. Ich bin pünktlich und ich freue mich, wenn mein Gegenüber auch pünktlich ist und wenn ich warten muss, egal ob auf eine Person oder auf einen Zug, der Verspätung hat, gefällt mir nicht. Macht mich ungeduldig. Und wenn es lange dauert, macht es mich auch übellaunig.
Bettina Herwig, Physiotherapeutin.
Es gibt natürlich negative Situationen, wenn zum Beispiel bei schlechtem Wetter die Tram ausfällt und es keine Ansagen gibt und ich weiß nicht, wie lange ich warten muss. Das ist sehr, sehr negativ natürlich. Es kann aber auch sehr positiv sein, wenn ich durch das Warten einfach etwas Ruhe finde, die ich sonst nicht hätte, wenn ich durch den Alltag hetze und plötzlich muss ich warten, komme etwas zur Ruhe und zum Nachdenken. Das kann auch sehr schön sein. Also es gibt eigentlich beides. Also ich finde dann auch Warten weder positiv noch negativ. Es kommt auf die Situation an.
Hajo Esser, Biologe.
Warten ist grundsätzlich eigentlich ähnlich wie, wenn wir etwas tun, sind wir auf die Zukunft gerichtet. Im Unterschied aber zum Tun können wir das, worauf wir warten, nicht selbst herbeiführen. Das heißt, wir sind schon mal in gewisser Weise ohnmächtig in der Wartesituation. Und wir haben sozusagen auch keine Rückmeldung, wie wenn wir selbst etwas tun, dann merken wir gewissermaßen unser eigenen Handeln, wie wir schrittweise unserem Ziel näher kommen. Und das habe ich in den meisten Wartesituationen nicht. Das heißt, diese Evidenz, dass der Prozess, auf den ich warte, dass der auch wirklich vorangeht oder dass ich nicht vielleicht am falschen Bahngleis warte, irgendwie so etwas, dass ich also vollkommen umsonst warten könnte, diese Gefahr ist beim Warten immer größer, als wenn ich selbst irgendwie aktiv eingreifen kann. Und daher, glaube ich, kommt dieses grundlegende Informationsbedürfnis beim Warten.
Dr. Andreas Göttlich, Soziologe an der Universität Konstanz. Er erforscht das Warten als soziales Alltagsphänomen.
Man wartet ständig im Leben. Im Stau wartet man, dass frei wird. Beim Friseur warte ich, bis ich zum Haarschnitt komme. Beim Arzt warte ich, bis ich dran gibt. Also ich muss in meinem Leben sehr viel warten.
Und wie fühlt sich das an?
Meist negativ, weil beim Friseur warten, dann habe ich was anderes vor. Da möchte ich einfach drankommen, dass geschnitten wird. Beim Arzt, warten ist eigentlich vertane Zeit. Und im Auto, vor allen Dingen im Stau, da möchte ich irgendwie vorwärts kommen mit einem Ziel, wann ich ankomme. Und da ist Warten einfach nervig. Es gibt ganz wenige Situationen, wo Warten irgendwie positiv ist.
Und was könnte das für eine Situation sein?
Ja, also vor einem Konzert, dieses erwartungsvolle Warten, wenn man schöne Musik hat, dann ist meist drumherum, man kann auch was sehen, was schauen, man kann abgelenkt sein. Oder dann bin ich abgelenkt, dann schaue ich mir an, wer ist da, wer kommt da hin. Also es gibt da die Vorfreude, die macht das Warten erträglicher, sag ich mal.
Reinhard Leigraf, Diplom-Ingenieur.
Dieses ständige Gefühl des drohenden Zeitverlusts oder etwas zu verpassen, das wird schon als typisch für unsere Kultur gesehen. Ich würde sagen, es ist auch wahrscheinlich für einen Großteil unseres Alltagslebens wirklich bestimmend. Das heißt also, alles wird schneller in unserem modernen Leben, alles wird beschleunigt und alles muss auch schneller ablaufen. Wir versuchen auch sozusagen in der Multioptionsgesellschaft viele verschiedene Dinge gleichzeitig zu machen und viele verschiedene Dinge, also sozusagen verschiedene Leben in einem Leben sozusagen reinzupacken. Das heißt, man hat ständig das Gefühl, wenn ich gerade das mache, könnte ich aber eigentlich noch was anderes machen. Also man hat immer sozusagen dieses Gefühl, ich könnte gerade was verpassen, das führt zu einem erhöhten Zeitdruck. Und das ist sicherlich etwas, was typisch ist für unsere beschleunigte, industrialisierte Gesellschaft, ja.
Eigentlich ist es ja genau genommen Unsinn, überhaupt zu warten, weil das hört sich nach einer aktiven Handlung an. Tatsächlich muss man ja nur die Zeit vergehen lassen und sich in dieser Zwischenzeit, bis das eintritt, mit irgendwas Schönem beschäftigen, was bereits da ist. Also insofern, das ist ja nicht zwangsläufig, dass man deswegen Zeit vertrödelt. Es ist immer, wie man das selber sieht und was man daraus macht.
Kai Kabaut, Sicherheitsanalytiker. Beim Warten wird die Zeit lang, sie dehnt sich. Erwachsene können sich zwischen rebellieren, aushalten und genießen entscheiden. Aber Kinder? In den USA hat der Psychologe Walter Mischel in den 60er Jahren mit dem sogenannten Marshmallow-Test die Selbstkontrolle von Kindern untersucht. Ein mittlerweile weltberühmtes Warteexperiment, das die Entwicklungspsychologin Dr. Bettina Lamm von der Universität Osnabrück unter veränderten Bedingungen wiederholt hat. Sie hat die Wartefähigkeit von 125 Vorschulkindern aus Nordrhein-Westfalen und Hessen und 76 Vorschulkindern aus Kamerun getestet.
Die Versuchsanordnung in diesem Experiment, was wir durchgeführt haben, ist ganz einfach. Es nennt sich der Marshmallow-Test und die Kinder bekommen eine Süßigkeit angeboten und haben die Wahl, diese entweder sofort zu vernaschen oder eben zu warten, bis der Versuchsleiter zurückkommt. Und dann bekommen sie noch eine zweite Belohnung. Und das ist ein klassisches Experiment in der Psychologie, um eben die Wartefähigkeiten oder Belohnungsverzögerung von Kindern in diesem Alter zu erfassen.
Warum haben Sie gerade kamerunische Kinder und Deutsche in Nordrhein-Westfalen und Hessen untersucht?
Diese beiden Kontexte, wie wir es nennen, unterscheiden sich eben sehr gravierend. Der westliche Mittelschichtkontext ist gekennzeichnet durch eine hohe Urbanisierungsrate, ein hohes Level an formaler Schulbildung und eben auch natürlich gute Gesundheitsversorgung und sonstige Ausstattung und Lebensbedingungen. Und dieser ländliche Kontext in Kamerun ist eben sehr anders. Dort ist es ein subsistenzwirtschaftliches System, also die Eltern bauen auf dem Feld das Nötigste zum Leben an. Es gibt nur eine Grundschule in den Dörfern, also wenig formale Schulbildung und eben ja ganz andere Lebensverhältnisse in einfachen Lehmhäusern ohne Wasser und Strom im Haus und so weiter. Und diese beiden unterschiedlichen Kontexte wirken sich aus auf die kulturellen Modelle oder Vorstellungen und Aspekte, die wichtig sind auch in der Erziehung der Kinder dann. Im westlichen Mittelschichtkontext hier eben die Erziehung zu Unabhängigkeit und Autonomie steht im Vordergrund. Die Kinder sollen früh lernen, selbstständig zu sein, sich für ihre eigenen Interessen einzusetzen, sich von anderen abzuheben und ihre Besonderheit herauszuentwickeln. Und in dem kamerunischen Kontext eben die Einordnung in die Gruppe ist hier der Fokus. Also das Miteinander, das Finden seines Platzes in der Hierarchie der Gruppe und dafür muss man eben lernen, sich unterzuordnen oder eben auch mal eigene Bedürfnisse zurückzustellen.
Die Kinder haben 10 Minuten gewartet, eine Süßigkeit vor sich liegen gehabt, ohne dass irgendeine andere Person mit im Raum war. Wie haben jetzt die kamerunischen Kinder reagiert?
Die kamerunischen Kinder haben das sehr gut gemeistert, diese Wartesituation. Also sie haben größtenteils einfach da gesessen und gewartet. Da war gar nicht so viel zu beobachten oder da ist auch gar nicht so viel passiert. Einige sind sogar eingeschlafen während des Wartens, weil sie offensichtlich das so gut geschafft haben, sich zu beruhigen und eben einfach sich der Situation anzupassen.
Das heißt, die Süßigkeit war für die gar nicht so eine große Verlockung?
Die Süßigkeit an sich ist schon eine große Freude. Das sieht man auch daran, dass wenn die Kinder dann auch die zweite bekommen haben, sie meist beide sofort gegessen haben. Also, aber es gelingt ihnen offensichtlich sehr gut, diese Herausforderung zu meistern. Während das bei den deutschen Kindern ganz anders aussah. Also die deutschen Kinder, denen konnte man förmlich ansehen, wie schwierig diese Aufgabe ist. Sie haben viel Aktivität gezeigt, rumgezappelt auf ihrem Stuhl, mit den Händen getrommelt oder sich selbst was erzählt oder vorher gesungen, sich irgendwie versucht abzulenken. Und insgesamt haben es eben die deutschen Kinder auch viel weniger häufig geschafft zu warten.
Wie war das Zahlenverhältnis?
Etwa 30% der deutschen Kinder haben es geschafft und 70% der kamerunischen Kinder.
Wie erklären Sie sich das?
Ja, wir führen dieses Ergebnis eben tatsächlich auf diese bereits erwähnten kulturellen Modelle zurück. Und diese Wartesituation steht eben in einem ziemlichen Widerspruch zu dem, was wir sonst von unseren deutschen Kindern erwarten oder was sie lernen. Hier sind sie der Situation ausgeliefert und egal, was sie tun, es geht nicht schneller vorbei und sie können es nicht wirklich beeinflussen. Und sonst erwarten wir ja eben, dass sie ihr Leben selbst in die Hand nehmen und quasi aktive Gestalter ihres Lebens werden. Und für die kamerunischen Kinder ist es eben so, sie haben gelernt, sich unterzuordnen oder an die Gruppe anzupassen. Und so gelingt es ihnen auch sehr gut, sich an diese Wartesituation anzupassen. Und sie müssen eigentlich genau das tun, was häufig von ihnen erwartet wird und was sie trainieren und üben.
Kann man sagen, in so einem bäuerlichen Leben, ländlichen Leben in Kamerun ist Warten sowieso viel mehr Bestandteil des Alltags als in Bielefeld?
Das würde ich auf jeden Fall bejahen. Also auch aus meiner persönlichen Erfahrung, als ich dort war für die Untersuchung, als ich das erste Mal da war, habe ich wirklich das Gefühl gehabt, mein Tag besteht zu 80% aus Warten, weil es eben in vielen Alltagsbereichen sich so zeigt. Ne? Der Bus fährt nicht los, wenn eine bestimmte Zeit erreicht ist, sondern wenn er voll ist. Und wenn man eben Verabredungen trifft, dann sagt man vielleicht eine Uhrzeit, aber eigentlich legt man sich höchstens auf den Tag fest und man hat irgendwie ein ganz anderes Zeitgefühl auch und tatsächlich aus unserer Sicht zumindest häufig mit unangenehmem Warten verbunden.
Das heißt, die kamerunischen Kinder, die sehen ja auch die Erwachsenen viel öfter warten als bei uns, die deutschen Kinder.
Genau.
Menschen warten in der Regel an der Bushaltestelle, auf die Bahn, beim Arzt und in Geschäften. Wobei gerade in Geschäften die Frage ist, gibt es geordnete Schlangen oder wartet man im Pulk? Alles drängt sich vor dem Tresen und man muss schauen, dass man drankommt. Eine Situation, die viele als anstrengend erleben.
Im Unterschied zur Schlange, wo man ganz klar seine Position hat und in der Position man weiter nach vorne rückt, da droht man, also in der Warteschlange ist sozusagen die Gefahr, dass man seine Position verliert, relativ gering. Es sei denn, es drängelt sich jemand vor, das würde man aber sofort merken und da würde auch sofort interveniert werden. Wenn aber der Bulk da ist, dann ist die Gefahr sehr viel größer, dass jemand, der nach mir kam, irgendwie vor mir drankommt, weil es eben unübersichtlicher ist. Man muss mehr Aufmerksamkeit sozusagen in die Situation reinstecken, das würde ich sagen, ist so genau. Und deswegen stresst das vielleicht mehr, weil man eben mehr aufpassen muss, wer kam vor mir, wer kam nach mir. Ich würde aber trotzdem sagen, dass es sowas wie eine Ordnung gibt. Und zwar aber eher in den Köpfen der Leute. Das heißt, das schließt eigentlich genau an das an. Also man hat sozusagen in der räumlichen Anordnung wird nicht klar, wer als nächster drankommt. Aber in den Köpfen der Leute, die wissen das sehr genau. Weil umso genau beobachtet man, okay, die Person kam nach mir, der ging als letzter von mir zum Bäcker rein. Das heißt, man hat schon diese Warteschlange eigentlich im Kopf als eine Schlange, aber sie ist eben räumlich nicht abgebildet im Raum. Und umgekehrt, die Person, die am Tresen verkauft, die muss auch ein bisschen Aufmerksamkeit mitbringen und muss ein bisschen schauen, wen muss ich als nächstes bedienen. Wenn sie es dann nicht mehr weiß, kann sie nachfragen, aber dann ist natürlich die Möglichkeit des Schwindels auch gegeben. Dann kann sich jemand vordrängeln und sagen, ich war der Nächste, der es nicht war. Also insofern eben dadurch, dass die Schlange nicht sichtbar ist im Raum, aber nur in den Köpfen der Menschen gewissermaßen diese Reihenfolge besteht, ist tatsächlich die höhere Aufmerksamkeit gefordert und das kann man als Stress empfinden, ja.
Wann und wo zum ersten Mal Warteschlangen gebildet wurden, weiß niemand. Die Fachleute vermuten, in Großbritannien, sagt der Konstanzer Soziologe Andreas Göttlich.
Es ist eine britische Erfindung, weil die britische Gesellschaft relativ früh egalitär geworden ist. Also man hat der Monarchie relativ früh, also dem Adelstand, gewisse Privilegien entnommen. Und das passt dazu, dass er die Warteschlange eigentlich nach einem egalitären Prinzip verläuft. Das heißt also, wer zuerst kommt, darf sich mal gewissermaßen zuerst, darf sich als erster hinstellen und darf dann auch als erster die Dienstleistung oder was auch immer, worauf gewartet wird, in Anspruch nehmen. Und alle anderen, die nach ihm kommen, werden eben entsprechend des Zeitpunkts des Eintreffens dann behandelt. Das heißt, es spielt also keine Rolle, ob ich Männlein oder Weiblein bin, ob ich reich oder arm bin, ob ich diesen oder jenen Beruf habe. Alle warten gewissermaßen nach dem gleichen Prinzip in der Schlange. Und dieses egalitäre Prinzip der Schlange, das spiegelt nach Meinung vieler eben ein egalitäres Selbstverständnis der Gesellschaft im Gesamten wider. Und das war eben in Großbritannien recht früh der Fall. Und man kann ja auch beobachten heute noch, dass in Großbritannien der Schlange stehen wohl weiter verbreitet ist als anderswo.
Ich habe früher viel warten lassen. Ich bin IT-Unternehmer und zu Beginn meines Unternehmens habe ich viele Menschen warten lassen. Und irgendwann habe ich entdeckt, das ist es nicht. Wenn ich andere warten lasse, dann zolle ich ihnen keinen Respekt. Und als mir das bewusst wurde, hat sich mein Verhalten auch geändert.
Andreas Reiser, selbstständig.
Warum haben Sie die warten lassen? Hatten Sie so viele Termine? Haben Sie zu viele Termine in einen Tag reingepackt? Oder was war da der Grund?
Nee, ich hatte nicht zu viele Termine, sondern ich habe mich schlichtweg einfach zu wichtig genommen. Und dieses Wichtignehmen, da kann ja jemand anders auf mich warten. Ich bin wichtiger. Das ist überheblich. An diesen Punkt zu kommen, zu entdecken, dass es Überheblichkeit ist, das ist schon eine ganz andere Nummer.
Das glaube ich, ja. Es ist so ein bisschen auch eine Machtausübung, oder? Denn der andere ist jetzt angewiesen, dass sie kommen und ihm helfen.
Ja, es ist eine Art von Macht, die ich ausübe. Und ich bin dann aber zugleich auch Bittsteller. Und das wollte ich auch nicht mehr sein. Denn wenn ich dann auf der Fahrt zu meinem Termin war und dann festgestellt habe, oh, ich komme jetzt mal eben 15 Minuten zu spät, dann bin ich auch zeitgleich Bittsteller, denn ich darf ja dann anrufen beim Kunden, bei der Sekretärin und darum bitten, dass der Terminbeginn verschoben wird. Und das ist nicht schön. Bittsteller zu sein, also mit dem Macht ausüben, es ist beides. Es ist Macht ausüben, ich kann es mir leisten, zu spät zu kommen. Und auf der anderen Seite bin ich dann Bittsteller. Also eigentlich ist es eine Nullnummer. Und das zu erkennen, ist schon sehr hilfreich.
Wie lange hat es denn gedauert, bis Sie es erkannt haben?
Oh, sehr lange. Also so rund 15 Jahre habe ich das durchgezogen, zu spät zu kommen. Es dürfen vielleicht sogar 20 gewesen sein.
Macht kommt beim Warten sehr stark ins Spiel. Also wenn ich ohnehin schon in einer mächtigen Position bin, dann habe ich die Möglichkeit, andere Menschen auf mich warten zu lassen, weil meine Zeit eben mehr gilt als die anderer. Und ich kann so meine Macht demonstrieren und gewissermaßen diese bereits bestehenden Machtverhältnisse können sich dadurch, ja, können sich verfestigen, indem ich demonstriere. Also du musst warten und ich bestimme, wann das Gespräch losgeht oder was auch immer. Insofern ist Warten in vielen Situationen mit Macht verknüpft. Wobei wir das nicht immer merken müssen. Es gibt aber viele Kontexte, in denen diejenigen, die uns warten lassen, gar nicht sichtbar für uns sind. Also anonymisierte Kontexte, zum Beispiel in der Bürokratie. Und da wissen wir nicht immer, lässt man uns absichtlich warten oder sind das irgendwelche Systemzwänge, in Anführungszeichen, die dafür sorgen, dass wir warten müssen.
Wenn wir es nicht merken, dass man uns warten lässt, dann ärgern wir uns nicht. Das ist der Vorteil. Im zwischenmenschlichen Feld ist das Gefühl, man lässt mich warten, sehr unangenehm, sagt die Krankenschwester Martina Selaskowski.
Man bildet eine Fahrgemeinschaft, um zu einem bestimmten Termin gemeinsam anzukommen. Und da bringt es mich schon auf die Palme, wenn ein Abfahrtszeitpunkt nicht eingehalten wird. Und zwar systematisch nicht eingehalten wird. Wenn man schon weiß, Person A muss man einfach 15.30 Uhr Abfahrtszeit sagen, um 15.45 Uhr loszukommen. Da kriege ich das Gefühl, man raubt mir meine Zeit. Ich habe mich verabredet, ich habe eine Vereinbarung getroffen und dem anderen ist es egal. Und ich halte mich ja auch dran. Es macht einen Unterschied, ob jetzt jemand ankommt und dann sagt, du, sorry, ich war jetzt echt im Stau gestanden, ich habe es jetzt einfach nicht anders geschafft. Okay, kann er nichts dafür. Aber so diese notorischen, ich komme grundsätzlich dieses akademische Viertel zu spät, da werde ich richtig böse und wütend. Das ist Stress pur, ja.
Hat er warten lassen auch was von so einem kleinen Tick Macht ausüben? Ich nehme ja jetzt einfach die Freiheit, Macht über deine Zeit zu haben und dich zum Warten zu bringen.
Macht weiß ich jetzt nicht. Für mich, ich fühle mich ignoriert. Ich fühle mich nicht wahrgenommen, ich fühle mich nicht wertgeschätzt, weil ich bringe ja auch etwas ein, nämlich dass ich zu diesem Zeitpunkt pünktlich bin. Könnte ja vielleicht auch noch eine halbe Stunde etwas Angenehmeres machen oder was Sinnvolles machen und bin dann verurteilt hilflos zum Warten. Wenn ich aber so hilflos da sitze und so gar nicht weiß, wann jetzt die andere Person kommt, dann ist es schon in meinen Augen frech. Ob es diejenige mit Macht in Verbindung bringt, weiß ich jetzt nicht, aber ich fühle mich einfach nicht wertgeschätzt und nicht wahrgenommen.
Also wenn man warten muss, dann ist sozusagen der Verdacht, dass man schlecht behandelt würde oder irgendwie ungerecht behandelt wird, der ist zumindest bei uns jetzt, dem, sagen wir, modernen, individualisierten Menschen, der sehr viel auf seine individuelle Stellung innerhalb der Gesellschaft Wert legt. Dieser Verdacht ist sehr schnell bei der Hand. Und das ist wohl etwas, was wir, wenn wir es zumindest historisch vergleichen, früher wohl eher nicht so war. Also die Bereitschaft zu warten, die hat vermutlich historisch abgenommen, das kann man schon sagen. Oder zumindest, sage ich mal, die Bereitschaft anzunehmen, dass man ja aufgrund objektiver Sachzwänge warten muss und dass es sozusagen keine persönliche Beleidigung beinhaltet. Das heißt also, wir sind heute sicherlich sehr schnell mit dem Verdacht bei der Hand. Da wird irgendwie schlecht gearbeitet oder da wird mir jetzt irgendwie ein Unrecht zuteil. Dieser Verdacht, mit dem sind wir schneller zur Hand. Ob er denn immer berechtigt ist, ist die andere Frage.
Warten können, das hat etwas mit kultureller Prägung zu tun. Das haben die Untersuchungen der Osnabrücker Entwicklungspsychologin Bettina Lamm gezeigt. Aber was haben die Kinder davon, wenn sie auf die zweite Süßigkeit 10 Minuten warten können?
Naja, in dem Moment natürlich haben sie die zweite Süßigkeit. Aber das ist natürlich eine Fähigkeit, wenn man das so überträgt, die doch häufig im Leben eine Rolle spielt. Also, dass man ein momentanes Bedürfnis zurückstellt, um dann ein größeres Ziel zu erreichen. Das trifft ja vielleicht auch zu, wenn man für eine Prüfung lernen muss und sich eben nicht von spontanen Einladungen ablenken lassen soll. Und es hat sich ja tatsächlich auch gezeigt in westlichen Kontexten, dass dieser Test, diese kleine Aufgabe mit Vorschulkindern durchaus einen hohen Prognosewert hat. Also Walter Michel, ein Kollege, der in den USA arbeitet und schon in den 60er Jahren diesen Marshmallow-Test angewendet hat, hat eben herausgefunden, dass die Kinder, die warten können auf die zweite Süßigkeit, dann in der Schule erfolgreicher sind, bessere soziale Kompetenzen im Jugendalter zeigen, weniger Drogen nehmen, stabilere Ehen haben und auch größeren beruflichen Erfolg. Also durchaus viele erstmal angestrebte positive Effekte erzielen.
Das heißt, die kamerunischen Kinder hätten, wenn sie gut ausgebildet wären, eigentlich mehr Durchhaltevermögen, Ziele zu erreichen im Leben, als die mitteleuropäischen Deutschen.
Möglicherweise, ja. Also Sie haben ja schon einen wichtigen Aspekt gesagt, wenn sie gut ausgebildet wären. Das ist natürlich eine wichtige Variable, die in diesem Kontext häufig dann fehlt oder zu kurz kommt. Aber natürlich kommen auch viele andere Kompetenzen dazu. Von daher ist bei uns, oder das haben diese Studien ja im Prinzip gezeigt, diese Fähigkeit des Belohnungsaufschubs, so ein i-Tüpfelchen, was nochmal dazukommt und offensichtlich auch einen Unterschied macht. Aber eben viele andere Fähigkeiten sind natürlich auch wichtig für den Erfolg.
Sigmund Freud hat mal eine schöne Aussage gemacht, hat gesagt, wer abwarten kann, braucht keine Kompromisse zu schließen. Da verweist er natürlich auf eine Person, die schon in einer gewissen Machtposition ist, die auf das, worauf sie wartet, nicht unbedingt angewiesen ist oder nicht unbedingt zu einem bestimmten Zeitpunkt. Da kann das Warten können natürlich einfach von strategischem Vorteil sein. Bei Verhandlungen zum Beispiel. Wenn ich weiß, der andere ist auf einen schnelleren Vertragsabschluss zum Beispiel angewiesen als ich, dann kann ich das aussitzen und kann mein Gegenüber zu Konditionen zwingen, die eben zu meinen Gunsten laufen. Also da ist das Warten können natürlich ein großer Vorteil. Umgekehrt haben wir natürlich auch die Situation, da kann es natürlich sein, dass der Ungeduldige vielleicht sogar einen Vorteil hat aus seiner Ungeduld, weil er derjenige ist, der sich früher beschwert, während der andere vielleicht noch sitzen bleibt und dann länger umsonst wartet. Das kann ja auch tatsächlich passieren, das haben wir wahrscheinlich alle schon mal mitgekriegt, dass wir uns beim Arzt ins Wartezimmer gesetzt haben und irgendwie ist unsere Meldung an der Rezeption verloren gegangen. Das heißt, man weiß gar nicht, dass wir da sind und wir könnten eigentlich dort bis zur Schließung der Praxis warten, wenn wir uns nicht melden würden. Also die Situation gibt es auch und dann ist das Warten können natürlich eher von Nachteil.
Können Sie sich erinnern, wie Sie als Kind das Warten erlebt haben?
Oh, ganz schlimm. Also da fällt mir sofort ein Warten aufs Christkind. Ne? Also Heiligabend und so, bis dann das Glöcklichen kam und so. Grässlich. Ging gar nicht. Da konnte ich überhaupt nicht warten. Also inzwischen geht es schon so ein bisschen besser, möchte ich sagen. Es übt sich, es übt sich. Ich denke, es hat auch mit ein bisschen zunehmendem Alter wird's vielleicht doch ein bisschen einfacher.
Warten aufs Christkind, das ist eher eine sehr schöne Zeit, so wie ich es in Erinnerung habe, weil irgendwann kommt's schon. Also für mich war das überhaupt kein Problem, dass es erst dann und dann kommt oder später oder dass ich gesagt habe, oh, jetzt bitte, bitte, überhaupt nicht. Warten, Geburtstag, Geschenke aufzumachen, habe ich grundsätzlich erst nach der Schule, weil das einfach völlig entspannt war, weil die Geschenke, die bekomme ich, die habe ich in der Früh gesehen. Das war angenehm. Habe ich genießen können. Die Vorfreude genießen, ja. Ja, das ist im Erwachsenenalter fast ein bisschen abhanden gekommen, ja.